und diese einzigartige Möglichkeit und Chance nutzen, in deine Gegenwart zu treten und mit dir reden. Und dir von Herzen danken dafür, dass wir beten können, dass wir mit dir reden dürfen. Danke, Herr Jesus, für den Frieden dieses Morgens. Danke für dich, unseren Gott. Danke für die aufgeschlagenen Bibeln in diesem Raum. Danke, dass wir mit dir rechnen und im Wirken deines Geistes. Wir brauchen dein Wort täglich. Es ist uns dieses Manna, es ist uns diese Speise. Es ist uns dieses Begegnen mit dir. Und wir hoffen auch heute Morgen, dass du uns Wegweisung und Orientierung gibst, dass du in unserer Lebensmitte ankommst, dass dein Wort seine Kraft entfaltet, die es hat und zu uns dazugehört und zu unserem Leben wird, zu unserem eigenen wird. Wir bitten dich, dass diese Tätigkeit deines Wortes auch heute unter uns spürbar ist. Danke, dass du gerne gibst, dass du uns auch gerne teilhaben lässt in deinem Reden und dass wir uns wirklich ausrichten dürfen und hören wollen, wie Jünger hören. Dank sei dir. Amen.
Der Textabschnitt für heute umfasst zwei Kapitel. Das, was gerade geschehen ist, die Sache mit Mose, Aaron und Miriam. Wir sind in 4. Mose, Kapitel 13. Wenn ich das gut sage, ja. Ich lese zuerst mal Kapitel 13, 14 kommt dann automatisch nach. 4. Mose 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Und das sind ihre Namen: Shamua, der Sohn Zakkurs für den Stamm Ruben, Schafat, der Sohn Horis für den Stamm Simeon, Kaleb, der Sohn Jefunnes für den Stamm Juda, Jegeal, der Sohn Josefs für den Stamm Issachar, Hosea, der Sohn Nuns für den Stamm Ephraim, Palti, der Sohn Raphus für den Stamm Benjamin, Gadiel, der Sohn Sodis für den Stamm Sebulon, Gadi, der Sohn Susis für den Stamm Josef, für den Stamm Manasse, Amiel, der Sohn Gemalis für den Stamm Dan, Setur, der Sohn Michaels für den Stamm Asser, Nachbi, der Sohn Waffis für den Stamm Naphtali, Goel, der Sohn Machis für den Stamm Gad. Und das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, das Land auszukundschaften. Aber Hosea, dem Sohn Nuns, gab Mose den Namen Josua, da kommt das J von Yahweh dazu. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist, und was für ein Land es ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, und ob es Bäume darin gibt oder nicht, seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks, die Enakiten. Aber Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan und in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh, und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Und da hob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Ja, sie stehen jetzt vor dem Tor des verheißenen Landes. Es sind gut 2 Jahre vergangen seit dem Auszug aus Ägypten. 2 Jahre, worin Gott immer seine Treue gezeigt hat, während sein Volk nur mühsam mitgekommen ist. Wenn man die Geschichte liest, dann schämt man sich stellvertretend und erkennt man sich auch selber, wie oft wir unzufrieden sind. Und das Gute, das Gott uns schenkt, nicht einmal sehen, weil wir fokussiert sind auf Dinge, die wir haben wollen und die wir dann eben nicht erhielten. Gott ist treu gewesen, er hat ihnen ein neues Leben, eine neue Zukunft angeboten, geschenkt. Einen wunderschönen Wohnsitz hat er ihnen in Aussicht gestellt. 5. Mose 8, Vers 6, da steht die Verheißung: Ein gutes und geräumiges Land mit Wasserbächen, mit Quellen, mit Gewässern, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume, Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. 5. Mose 8, Vers 6, kurz gesagt, ein Land der Fülle. Und interessant ist, dass man in dieser Beschreibung auch Jesus eigentlich wiedererkennt. Es ist fast ein Bild von Jesus. Wasserbächen, Quellen, Gewässern, hat er nicht gesagt: Ich bin die Quelle des Lebens. Ein Land des Weizens und der Gerste, ich bin das Brot des Lebens. Ein Land der Weinstöcke, es ist fast ein Bild von Jesus. Ein Land der Fülle wird hier angeboten, und sie sollen das jetzt für Augen halten, diese Verheißung, und zielbewusst danach streben, es in Besitz zu nehmen. Also nicht abzuwarten, sondern aktiv aufzutreten. Das sollen sie machen, auftreten. Und so steht es auch in 2. Mose 6, 8 noch einmal die Verheißung: Ich werde euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Also an Gott liegt es nicht, wenn das nicht gelingt. An Gott liegt das nicht. Er hat gesagt: Ich will und ich werde und ich habe. In der hebräischen Sprache gibt es 2 Worte für Erbschaft. Jerusche deutet hin auf eine Hinterlassenschaft. Eine Person stirbt und hinterlässt etwas, das die Erben praktisch automatisch erhalten. Aber es gibt noch ein Wort, und das wird hier immer verwendet für das verheißene Land: Morasha. Und Morasha bedeutet, man kann nur durch eine Zustimmung, durch eine Bejahung des Erbes, kann man das Erbe empfangen. Man muss ein aktives Ja dazu sagen. Und das gilt auch für dieses verheißene Land. Sie können das nur erhalten, wenn Sie ein Ja dazu sagen und wirklich den Wunsch und das Ziel haben, es in Besitz zu nehmen. Es ist nichts automatisch da. Sie müssen das aktiv in Besitz nehmen. Ähnlich verhält sich das eigentlich mit der Gabe des ewigen Lebens, oder? Gott erwartet ein Ja von uns, das fällt uns nicht automatisch in den Schoß, allen Menschen der Welt. Wir müssen ein Ja dazu finden, eine Entscheidung treffen und dann auch danach jagen, danach leben. Dieses Jagen, dieses Streben, diese Aussicht sehen wir bei dem Volk nicht. Sie haben ein Heimweh zurück, sie haben ein Heimweh nach Ägypten. Und ich sage immer, Gott möchte ein Heimweh nach vorne in uns entwickeln. Ein Heimweh nach vorne, denn dort ist unser Zuhause. Dort ist unsere Erbschaft. Es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass wir einmal bei ihm sein werden. Dass wir das auch erwarten, dass wir danach verlangen. Und während Gott dieses Volk immer wieder weiterbringt, jetzt stehen sie schon vor der Grenze des verheißenen Landes, sind sie so träge, so unzufrieden. Haben sie überhaupt keine Erwartung? Sind sie total gefangen von ihrem Alltag, wo so manches schief geht in ihren Augen? Wie ich gesagt habe, mal Tage ohne Wasser, mal Tage, wo das Wasser bitter ist. Und das ist dann für sie die Hauptsache, darauf sind sie fokussiert. Wie geht's mir heute? Das kommt uns ein bisschen bekannt vor, oder? Wie geht's mir heute? Der Herr soll doch heute für mich da sein, es soll doch heute alles in Ordnung gehen, es soll doch heute. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr ein Heimweh nach vorne entwickelt. Und er ist so treu. Er ist ein so treuer Hirte und er wird immer wieder aufgehalten von der Haltung dieses Volkes. Oder man soll es vielleicht zusagen, Gott lässt sich aufhalten. Er hätte sich auch mitziehen können, aber er wollte, dass sie selber diese Sehnsucht haben, dass sie selber aktiv mitkommen. Darum wurde er aufgehalten. Und jetzt sind es nicht einmal 2 Jahre, stehen sie vor der Grenze und geht es darum, sind sie bereit zu kämpfen? Für das, für dieses Bild, was Gott ihnen vorgeschildert hat und was jetzt da ist. Gott ist so treu gewesen. Gott ist so maßlos treu gewesen. Aber in diesen Kapiteln, in 4. Mose 13 und 14, werden Grenzen erreicht bei Gott. Das sind sehr ernsthafte Kapitel. Es werden Grenzen erreicht. Es werden im Auftrag Gottes 12 Männer ausgesandt, haben wir gelesen, die sollen das Land erkunden. Das sind die Häupter oder die Väter der Stämme Israels gewesen und sie bekommen ganz klar gesagt, was sie herausfinden sollen in Vers 18, wie das Land beschaffen ist, wie das Volk ist, stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist, ob das Land fruchtbar ist oder nicht, ob Bäume darin sind, wie die Städte sind, sind das offene Siedlungen oder sind die ummauert und wenn ummauert, wie dick sind dann die Mauern. Also sie haben eine Aufgabe. Und nach 40, dann, man kann eigentlich sagen, interessant, wenn man Verse 17, 18 und 20 liest, kann man das kurz fassen, geht in Vers 17, seht in Vers 18 und seid mutig und bringt mit, Vers 20. Geht, seht und seid mutig und bringt mit. Hier werden Glaubensschritte erwartet. Steh mal auf. Ihr könnt, solange ihr wollt, hier stehen bleiben, dann werdet ihr nie sehen und nie kosten. Ihr könnt euer Leben lang hier im Grenzgebiet verbringen und dann werdet ihr die Fülle verpassen. Die Frage ist, geht ihr? Seid ihr bereit zu sehen? Und dann? Und sie gehen und sind 40 Tage unterwegs und dann kommen sie zurück mit einer Traube, die so schwer ist, dass 2 Männer die tragen müssen. Unglaublich. Das ist wieder so ein Moment in der Bibel, da wäre ich so gern dabei gewesen. Das hat sich natürlich rumgesprochen. Es sind 2 Männer, die tragen eine Traube. Das Land muss unheimlich fruchtbar sein. Und die Nachricht ist auch erfreulich in Vers 27. Wir sind in das Land gekommen, Kapitel 13, 27, in das du uns sandtest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Wirklich, das ist hier ein Kernwort. Wenn wir einander etwas erzählen, was zu wunderbar ist, was kaum zu glauben ist, dann sagen wir wirklich. Es ist wirklich so, nimm das von uns an, wir unterstreichen das. Wir haben es selber gesehen, nimm das bitte an, wirklich, so war es. Also, liebes Volk Gottes, es ist alles so, wie Gott es geschildert hat, ein reiches Land. ein Land der Fühle. Und da dürfen wir leben, das gehört uns, wir sind die Erben Gottes. Das dürfen wir annehmen, das dürfen wir einnehmen, das sollen wir einnehmen. Und hier sollte eigentlich die Geschichte enden, oder? Mit einem freudigen Einzug, so wie in 2. Mose 15, da wurde getanzt, da sind sie durch das Rote Meer gezogen, da haben sie ein Loblied gesungen, der Herr ist ein Kriegsheld, der Herr ist unser Held. Hier sollte das auch geschehen. Damals hat man Gottes Allmacht gesehen und ausgesungen. Mose hat das gesungen in 2. Mose 15, der Herr ist ein Kriegsheld. Und hier in 4. Mose 13, Vers 28, fängt eine Katastrophe an mit einem Wort. Und das ist das menschliche Aber oder Allerdings. Das ist das menschliche Aber. Was Gott alles gesagt hat, hat vollkommen gestimmt. Das haben wir wahrgenommen. Das nehmen wir an. Was er uns zugesagt hat, darüber freuen wir uns. Da sind wir dankbar dafür. Das möchten wir unheimlich gerne erfahren. Aber trotzdem bleiben wir doch lieber, wo wir sind. Das ist sicherer. Das bringt keine Risiken, keine Unruhe, kein Abenteuer. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Die Städte sind befestigt und sehr groß. Auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Anders gesagt, es mag sein, dass das alles für uns gemeint ist, aber Freunde, das schaffen wir nicht. Wir sind doch nicht so dumm, dass wir etwas tun, das einfach und offensichtlich unklug und nicht machbar ist. Es heißt in Vers 30, dass Kaleb das Volk beschwichtigen musste. Sie murrten schon wieder, sie sind aufgestanden, sie sind aufgeregt gewesen, sie wollen nicht einmal mehr weiter. Und sie hören auch nicht, was Kaleb sagt. Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen, Vers 30, die eine Stimme, die hier redet. Und alle beklagen sich und alle sind aufgeregt. Aber Kaleb hat sich dafür entschieden, mit Gottes Verheißungen zu rechnen. Und darum kann er das sagen. Er lässt sich nicht aufhalten von der sichtbaren Realität. Menschen, das ist gefährlich, das schaffen wir nicht, das geht nicht. Gottes Realität ist für ihn, wiegt schwerer als die menschliche Realität, die er auch wahrgenommen hat. Denn er hat genau dasselbe gesehen wie seinen Kollegen. Sehr große Städte, befestigt ein starkes Volk. 10 der 12 Kundschafter, Josua steht auf seiner Seite, werden wir später entdecken, aber 10 der 12 Männer denken da anders, denken sehr menschlich. Und sie sind sehr einmütig, wir können nicht gegen das Volk in Kanaan hinausziehen, Vers 31, denn es ist stärker als wir. Und um ihre Worte noch mehr Nachdruck zu verleihen, tragen sie das dick auf. Vers 32, unter den Söhnen Israel haben sie ein böses Gerücht über das Land aufgebracht. Sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Wow. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs, alle. Auch haben wir dort die Riesen gesehen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Ich habe immer gedacht, dass nur Frauen übertreiben. Die Männer haben das solche so dick aufgelegt. Wir haben nur Riesen gesehen. Und das Volk, das frisst seine eigenen Leute. Es betrifft hier laut der Bibel ein böses Gerücht. Zugegeben, es gab in biblischen Zeiten große Männer, denken wir an Goliath, der vielleicht sogar etwa 2-3 Meter gewesen ist, aber ob jetzt alle Männer dort Riesen waren und ob sie ihre Landsleute gefressen haben, was soll das heißen? Dann wäre doch niemand mehr da gewesen. Wieso haben diese Männer so übertrieben? War das bewusst oder waren sie von ihrer Angst gefangen und konnten sie nicht mehr klar sehen? Eine Sache haben sie übrigens ganz klar gesehen, wir sind wie Heuschrecken, wie sind wir auch. Also von uns aus sind wir nicht sehr beeindruckend. In Jesaja 41, Vers 14 nennt Gott sein eigenes Volk ein Häuflein oder ein Würmchen. Nicht sehr beeindruckend. Von uns soll es anscheinend nicht abhängen, das wird nichts. Aber in Jesaja 41, Vers 14 heißt es auch, fürchte dich nicht, du Wurm, denn ich helfe dir, spricht der Herr. Also ein Wurm mit Gott, das ist eine andere Sache als ein Wurm ohne Gott. Und Heuschrecken mit Gott haben wir doch bei den Plagen gesehen, was die ausrichten können. Also ein Heuschrecken nicht sehr beeindruckend. Aber wenn Gott dabei ist. Sie haben recht, aber die Interpretation stimmt nicht. Denn sie bleiben hängen bei dem menschlichen aber das geht nicht. Aber wir sind zu schwach. Aber das kann Gott wohl verheißen haben. Aber wir haben das jetzt mit eigenen Augen gesehen. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt in Johannes 15. Aber mit mir. Das ist das göttliche Aber. Aber mit mir. Und das hat nichts mit Ohnmacht oder Hilflosigkeit zu tun. Unser Aber unterstreicht unsere Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Gottes Aber unterstreicht seine Allmacht. Er kann alles. Und das göttliche Aber sagt alles über unseren Gott, für den nichts unmöglich ist. Das hat zum Beispiel David verstanden. Der hat im Psalm 18, Vers 30 gesagt, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen, ohne ihn nicht. Oder im Psalm 60, Vers 14, mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Das ist eine ganz andere Einstellung als die der Kundschafter, die sich von den dicken Mauern und von großen Männern einschüchtern ließen. Von Kaleb wird später in Kapitel 14, Vers 24 gesagt, dass in ihm ein anderer Geist war. Gott sagt, meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, den will Gott in das Land bringen. Ein anderer Geist haben wir auch, oder? Die Frage ist, ob er das Sagen hat, der Geist Gottes in uns. Oder ob unser Denken und unsere Interpretationen doch stärker wiegen und wir uns davon führen lassen. Aber das geht doch nicht. Aber das ist doch unmöglich. Es war in Kaleb ein anderer Geist und von daher konnte er das anders sehen. 4. Mose 14, 24, er konnte das von daher anders sehen, anders interpretieren. Er konnte von daher auch sagen, also gehen wir. Und nehmen wir das Land ein, nehmen wir das in Besitz. Er rechnete mit Gott. Er rechnete mit seinen Verheißungen. Und interessant, es geht hier um ihre Erbschaft, die sie in Besitz nehmen sollen. Und ist nicht der Geist Gottes nach Epheser 1, 14 das Unterpfand unseres Erbes oder die Anzahlung auf unsere Erbe? Auch wir haben eine Erbschaft, die wir in Besitz nehmen dürfen. Auch wir sollten diese nachjagen, danach ausstrecken und dass wir auch in unserem Leben schon Gottes Verheißungen sehen, dass die verwirklicht werden und dass wir uns danach ausstrecken, dass mehr wird. Paulus, Philipper 3, 14, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes. Vers 16, Philipper 3, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Es geht hier um ein siegreiches Leben inmitten vieler Abers. Inmitten einer sichtbaren Realität, die uns dieses Aber fast aufzwingt, weil sie so stark ist. Gott möchte uns mit uns vorankommen. Und eröffnet unsere Augen für seine Realität, für das, was noch nicht sichtbar ist, aber trotzdem wirklich wahr. Wirklich wahr. Wirklich, so ist es. Gott möchte unsere Augen öffnen für seine Realität, die noch nicht sichtbar ist. Teilweise schon, aber noch nicht. Und er möchte, er verlangt das von uns, dass wir Glaubensschritte setzen. Dass wir in das verheißene Land, in seine Verheißungen, aus seinen Verheißungen leben. Ich frage Sie mal, Sie müssen darauf nicht laut antworten, aber welche sind momentan Ihre Mauern oder Einschränkungen? Welche die Städte in Ihrem Leben, die so stark sind, dass es Mensch unmöglich ist, sie zu überwinden oder einzunehmen? Welche sind die Unmöglichkeiten in Ihrem Leben? Wo stehen Sie vor einer Mauer und sagen Sie, jetzt geht es nicht weiter? Wo in Ihrem Alltag sind die Riesen? Wo in Ihrem Alltag sind die Menschen, die Riesen sind? Ist das in der Ehe, in Bezug auf die Kinder? Am Arbeitsplatz? Wo sind Ihre Riesen? Wo ist Ihnen die Luft ausgegangen? Wo stehen Sie vor einer verschlossenen Tür? Wo sind Sie gefangen, enttäuscht, verzweifelt? Wo denken Sie, das kann nicht mehr anders werden? Zweite Frage, was wäre, wenn Sie Ihr menschliches Aber gegenüber oder eintauschen würden für das heilige Aber, das göttliche Aber? Wenn Sie Ihr menschliches Aber, das Aber Ihrer Hilflosigkeit, eintauschen würden für dieses göttliche Aber? Was wäre, wenn Sie mit seiner Kraft konkret rechnen würden, statt immer wieder zu fallen, hängen zu bleiben in Ihrem Nicht-Können, stehen zu bleiben bei Ihrer Ohnmacht? Was würde es in Ihrer, in deiner Situation bedeuten, aufzustehen, zu sehen, vorwärts zu gehen? Kann es sein, dass Gott mit Ihnen vorhat, dass Sie neues Land einnehmen? Kann es sein, dass Gott mit Ihnen in Ihrem Leben vorhat, dass Sie neues Land einnehmen, Neues entdecken? Und was bedeuten Ihnen die Worte, für Gott ist nichts unmöglich? Wir sagen das, wir singen das, aber wenn es jetzt zu meinem Alltag kommt, zu meinen Problemen, was bedeutet das dann, dass bei Gott nichts unmöglich ist, oder dass nach Epheser 3, Vers 20 Christus über alles zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken? Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Was würde sich in meinem und deinem, ihrem Leben verändern, wenn sie wirklich mit Gottes Geist rechnen würden und ihn das zulassen, dass er sie einflüstert? So ist das wirklich, so sieht das aus. Die Israeliten standen vor dem Tor, die Fülle Gottes stand ihnen zur Verfügung, aber sie wagten es nicht, ihre Erbschaft in Besitz zu nehmen. Es hörte sich so gut an. Man konnte stundenlang darüber reden. Man sah die Traube und hat gestaunt. Wir hätten sie fotografiert. Wir hätten Mails an unsere Freunde geschickt. Also so wunderbar hat das alles ausgeschaut. Und dann wäre es dabei geblieben. Weil das alte Leben irgendwie einfacher war. Und manchmal ist es bei uns auch so, dass wir lieber dort bleiben, weil wir sind, auch wo wir sind, auch wenn es unangenehm ist, weil das sicherer ist, vertrauter ist. Und bei ihnen sieht man das, lieber bleiben sie Sklaven, als dass sie als Freie leben. Sie wollen sogar zurück nach Ägypten. Unglaublich, oder? Die Aufregung ist enorm. Wir haben gelesen, Kapitel 14, Vers 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Stellt euch das mal vor. 1,5 Millionen Menschen, die weinen. Und die Kinder, die fragen, Abba, warum weinst du? Mama, warum weinst du? Ja, weil es nicht weitergeht. Aber warum geht es denn nicht weiter? Ja, das Land ist zu gefährlich, aber wir waren doch ständig unterwegs. Warum hätten wir nur alle das kindliche Glauben? Das sagt, wir waren doch unterwegs, dann sollen wir doch weiter. Aber die Erwachsenen lassen sich aufhalten. Und Mose und Aaron sagen zuerst mal nichts, man sieht aber, wie es ihnen zumute ist, wenn sie vor der ganzen Versammlung auf ihr Angesicht fallen, in Kapitel 14, Vers 5. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Ein Zeichen von Trauer. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde, und ich denke, sie haben weinend gesprochen. Man kann sich das kaum vorstellen, wie verzweifelt die waren. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Und dann kommt Vers 8, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig ist, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Das hat er nicht mehr. Das hat er jetzt nicht mehr. Es sind Grenzen erreicht worden. Das Volk hat zu lange gemurrt und geklagt. Es hat kaum Glauben gezeigt. Es wollte immer nur getragen und verwöhnt werden. Sie sind in dieser Zeit, in diesen fast 2 Jahren, nicht verändert. Sie zweifeln noch immer an Gott, immer wieder. Und dann will Gott das Volk vernichten. Das ist das zweite Mal. Das war das erste Mal bei dem goldenen Kalb. Und er will neu anfangen mit Mose. Und Mose erinnert Gott wieder an seine Verheißungen. Ab Vers 12, ab Vers 11, der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Kleinglaube ist Verachtung Gottes. Wenn wir kleingläubig sind, verachten wir Gott. Trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe, wir wissen so viel von Gott, auch wir. Wir haben nicht die 10 Plagen erlebt, aber wir haben so manches erlebt, oder? Und wir haben vieles gelesen. Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten, und ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Mose aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören. Denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt, und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du, der Herr, in der Mitte dieses Volk bist und dass du, der Herr, von Angesicht zu Angesicht sehen wirst und dass deine Wolke über ihnen steht und du vor ihnen her bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule gehst. Und wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hatte sie in der Wüste hingeschlachtet. Also Herr, es geht ja auch um deinen Ruf. Wir Christen können Gottes Ruf schaden, indem wir als Ungläubige leben, indem wir uns nicht ausstrecken nach Gottes Verheißungen, indem wir uns von der sichtbaren Realität einschüchtern lassen. Wir verachten Gott, wir geben ein Antizeugnis ab. Der Herr ist doch nicht so mächtig, wie er es sagt, denn in meinem Leben geht das eben nicht. Es geht hier um Gottes Ehre. Und es geht um Gehorsam, es geht darum, dass wir aufwachsen, dass wir bereit sind, mehr zu vertrauen, mehr zu glauben, dass wir bereit sind, Glaubensschritte zu setzen, dass wir bereit sind, um Gottes Willen zu tun, statt zu erwarten, dass er immer uns zu Wille ist. Es geht darum, dass wir es lernen, Gottes Wille zu tun, anstatt zu erwarten, dass er immer uns zu Wille ist. Und so ist 4. Mose 14, 13 und 14 wieder ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Die 10 Kundschafter, die ein böses Gericht über das Land aufgebracht hatten, werden von Gott getötet. Vers 37. Werden weggenommen. Weggenommen, weil sie das Volk nicht führen, weil sie es ermutigen, nicht zu glauben. Und Gott schwört, dass alle Männer, die bei dem Auszug aus Ägypten dabei waren, die seine Herrlichkeit, seine Zeichen gesehen haben, die damals älter als 20 Jahre waren, also die reif genug waren, um wahrzunehmen, was da geschah, und die jetzt hier vor der Grenze abgekoppelt haben, nicht bereit waren, weiterzuziehen, die werden das verheißene Land nicht sehen. Sie haben mich verachtet, sagt Gott in 4. Mose 14, Vers 23. Keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Und dann geschieht es, Vers 25 in 4. Mose 14. Sage ich das richtig? Sie werden auf jeden Fall beauftragt aufzubrechen. In Vers 25, die aber Malekiter und Kananiter liegen im Tal. Darum wendet euch morgen und zieht in die Wüste auf dem Weg zum Roten Meer. Was? Da kamen sie her. Sie müssen zurück. Sie müssen umkehren und zurück, weil sie es nicht gewagt haben, vorwärts zu gehen. Also direkt vor dem Tor des verheißenen Landes müssen sie umdrehen. Sie sind da und sie kommen nicht an. Sie sind da und sie kommen nicht an. Und die nächsten 40 Jahre werden sie in der Wüste leben, für jeden Tag, dass die Kundschafter da im verheißenen Land waren, ein Jahr, 40 Tage, 40 Jahre. Und in dieser Zeit wird eine ganze Generation sterben. Nur die Jüngeren, die werden das verheißene Land sehen, der Rest bleibt wo und wie sie sind. Und man kann zusammenfassend sagen, eine ganze Generation hat damals die Fülle Gottes verpasst und ist nicht zu ihrer Bestimmung gekommen. Sie sind nicht verloren gegangen. Gott ist treu geblieben in diesen 40 Jahren, hat sie versorgt in der Wüste. Aber sie haben die Fülle verpasst. Sie sind nicht zu ihrer Bestimmung gekommen. Also Ungehorsam hat Konsequenzen. Wie es auch der Mangel an Vertrauen hat, wenn wir nicht bereit dazu sind, Glaubensschritte zu setzen. Wenn wir lieber sitzen bleiben, als Glaubensmut zu zeigen, dann verpassen wir etwas wesentlich. Dann bleiben wir eigentlich Wüstenkinder, während Gott uns zu Kinder der Verheißung machen will. Man merkt den Unterschied, oder? Ein Leben, könnte man sagen, vielleicht ein Leben in Mittelmäßigkeit statt in Fülle. Noch immer Kinder Gottes. Noch immer Kinder, geliebte Kinder Gottes. Aber trotzdem Wüstenkinder. Und das Land der Fülle ist da. Und jetzt müssen sie umdrehen. Und ich finde das sehr tragisch, dass auch Kaleb und Mose und Josua mit umkehren müssen. Ich finde das so tragisch. Das ist vielleicht eine Lektion für Leiter und Pastoren. Man kann seine Gemeinde nicht so weit bringen oder nicht nie weiterbringen, als wozu die Gemeinde selber bereit ist. Kann man ziehen und versuchen und vorangehen, wenn die Gemeinde nicht mitkommt und hängen bleibt. Dann bleibt der treue Pastor ein bisschen mithängen. Mose, Josua, Kaleb müssen mit zurück in die Wüste. Sie werden aufgehalten, sie waren bereit. Sie wollten Glaubensschritte setzen, aber ihre Leute sind nicht mitgekommen. Über die Wüstenzeit wird nicht so ausführlich geschrieben. Wir wissen aber, dass Gott seine Leute auch in diesen Jahren optimal versorgt hat. Es hat ihnen an nichts gemangelt. Es hat weiterhin Manna und Wachteln gegeben. Es hat Wasser gegeben, Kleider, Schuhe. 5. Mose 29. Verse 4 bis 5, ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Sie wurden bestens versorgt. Der Herr war ihnen ein Hirte und ein Vater. Sie sind nicht verloren gegangen. Sie blieben Gottes Volk, aber sie haben ihre Freiheit nicht gelebt. Sie haben es nicht gelernt, ihre Flügel auszubreiten. Sie haben das Beste verpasst. Sie lebten im Grenzgebiet statt im verheißenen Land. Sie lebten im Grenzgebiet. Sie hielten fest an alte Gewohnheiten. Es gab keine Erneuerung. Und das nur, weil sie es nicht wagten, das zu greifen, was Gott für sie bereitet hatte, um ihr Horizont zu erweitern. Darin liegt eine Lektion für uns, oder? Sind wir zufrieden, da wo wir sind? Soll alles beim Alten bleiben und der Herr ist mein Hirte in meinem Alltag? Schenk mir, was ich gerade brauche. Er ist Gott, er hat viel mehr mit uns vor. Er redet von Fülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Und Fülle, Johannes 10, Vers 10. Und manchmal scheint es so zu sein, als überleben wir noch kaum. Gefangen von unseren Schwierigkeiten, von unseren Begrenzungen. Wir überleben und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Überfluss. Und diese Leute, dieses ganze Volk, die sind in einem Kreis herumgezogen. Es heißt in der Bibel, sie irrten herum in der Wüste, während Gott sie weiterführen wollte. Sie waren frei, aber sie lebten als Unfreie. Sie waren geknechtet von ihrer Unzufriedenheit, von ihrem Ungeduld, von ihrem Unglauben. Und vielleicht gibt es auch unter uns Menschen, die eigentlich im Grenzgebiet leben. Die eigentlich im Grenzgebiet leben, das verheißene Land in ihrem Leben noch nicht so richtig eingenommen haben. Die meinen, so ist es gut, nur ruhig. Und auch wenn es schmerzhaft ist, wenn unsere Situation unvollkommen ist, zerbrochen ist, dann sagen wir vielleicht, naja, wir können das gerade noch schaffen. Es geht schon noch mit Gottes Hilfe. Aber Gott will immer mit uns vorankommen und will uns Fülle geben. Es gibt natürlich Verschiedenes, was uns zurückhalten kann. Es kann ein Mangel an Glaubensmut sein. Es kann ein Mangel sein an Leben, vielleicht eine bestimmte Lauheit oder Gleichgültigkeit, wenn es um Gottes Pläne geht. Es kann sein, dass uns die sichtbare Realität, meine Situation, wichtiger ist als Gottes Realität. Ein Mangel an Visionen oder Motivation, ein Hängen an Sachen oder an dem, was in der Welt wichtig ist. Es kann auch sein, dass in unserem Leben der Wandel mit Gott nicht richtig Priorität war oder ist. Vielleicht sind wir gefangen von Dingen, die wir hätten aufräumen müssen. Vielleicht tragen wir so manche Lasten mit uns, Schuld oder Scham, ein falsches Gottesbild, ein falsches Selbstbild. Könnte Gott was mit mir vorhaben? Nicht doch, mit anderen schon, aber gilt das auch für mich? Vielleicht tragen wir Bedauern mit uns über Entscheidungen von früher und denken wir, was wäre gewesen, wenn? Wenn ich nur das getan hätte oder das eben nicht. Da blickt man immer zurück und verpasst die Fülle. Was tragen wir mit, dass Gott aufhält, vielleicht Bitterkeit oder Groll? Haben wir uns fangen lassen von Dingen, die geschehen sind, sind die Enttäuschungen zur Bitterkeit geworden? Gott möchte uns aufwecken, wachrütteln und sagen, ich habe so große Dinge mit dir vor. Und diese Geschichte, denke ich, die fordert uns auch heraus, um in unserem eigenen Leben Gottes Möglichkeiten zu entdecken und uns danach auszustrecken. Entdecke Gottes Möglichkeiten. Unsere Möglichkeiten sind nicht sehr groß und wenn wir darüber nachdenken, werden wir nie frei. Entdecke Gottes Möglichkeiten und strecke dich danach aus, dass du die Fülle Gottes in deinem Leben kennenlernst. Wage es mal, Glaubensschritte zu setzen. Müssen nicht unbedingt so groß sein, aber vielleicht ist es für dich dran, dass du neues Land einnimmst, dass es Zeit ist für eine Erneuerung, einen neuen Kurs, ein Umdenken. Da müssen wir das menschliche Aber eintauschen für das göttliche Aber und das Wort lesen und immer wieder lesen und Gott dafür danken, für alles, was er uns zeigt und anbietet und weist. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakobs, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, Jesaja 41, 14. Oder Jesus in Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Euch das Reich zu geben. Gott möchte mit uns vorankommen, weil er aus uns Wüstenkinder, Kinder der Fülle, Kinder des verheißenen Landes machen will, aber auch, weil es letztendlich um seine Ehre geht. Wie leben wir Christen? Ängstlich, zurückgezogen, sicher unter uns? Genauso wie der Welt, gefangen von unseren Umständen? Gebückt? Sehen wir nur die Riesen, die Städte, alles, was gegen uns ist? Oder rechnen wir mit Gott? Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus einem Geschichtenbuch von mir vorlesen, das eigentlich ein modernes Gleichnis ist. Es war irgendwo in den Niederlanden. Während eines Vortrages teilte ich das Podium mit einem Kanarienvogel in einem Käfig. Die Dame, die die Veranstaltung leitete, hatte den Vogel für einen Tag in ihre Obhut genommen, weil seine Besitzerin dabei war, umzuziehen. Wegen ihrer Katze, die sich ein wenig zu begeistert über den kleinen Tagesgast zeigte, hatte sie ihn mitgenommen in die Gemeinde. Dort stand er auf dem Abendmahlstisch neben meinem Pult und dem Mikrofon. An jenem Morgen waren nur zwei Männer anwesend. Das war ein Frauenfrühstück. Der Kanarienvogel Wilhelm war der eine Mann und der Organist war der andere Mann. Der Organist bekam einen ordentlichen Applaus. Wilhelm wurde nur eine kurze Vorstellung zuteil. Wir sollten ihm, so seine Tagesmutter, keinerlei Aufmerksamkeit entgegenbringen und uns auch nicht von ihm ablenken lassen. Er habe alles, was er brauche und er sei glücklich und zufrieden. Während ich vorne darauf wartete, dass ich nach vorn gerufen würde aufs Podium, konnte ich es nicht lassen, Wilhelm zu beobachten. Ob dieses Vögelchen wirklich glücklich war? Ich war mir dessen nicht so sicher. Es war wahr, Wilhelm saß ganz ruhig auf seiner Stange, auch wenn ich sagen muss, dass das Orgelgedröhn ihm nicht so zusagte. Als der Organist zu spielen begann, kauerte sich Willem zusammen und steckte den Kopf zwischen die Flügel. Von einer Sache war ich überzeugt. Wilhelm gehörte nicht in diesem Käfig. Er hatte Flügel bekommen, um sie zu gebrauchen. Als Vogel war er dazu bestimmt, in der freien Natur zu leben, in einer Baumkrone zu singen, sich ein Nest zu bauen und frei umherzufliegen. Er gehörte nicht in einem kleinen Käfig mit zwei Sitzstangen und zwei Plastikschälchen für sein Vogelfutter aus der Tüte und sein Wasser aus dem Wasserhahn. Vielleicht hatte er einen Spiegel in seinem Käfig und gab der Spiegel ihm die Illusion, nicht allein zu sein. Vielleicht hat er dann und wann ein Liedchen gesungen. Aber er war und blieb ein gefangener Vogel, dem die Flügel gestutzt waren. Manchmal kann ein unerwartetes Ereignis zum Anlass für tiefgründige Gedanken werden. Damals auf der ersten Bank in jener Gemeinde wurde ich von Wilhelms Schicksal ergriffen. Es berührte mich, dass jener kleine Kanarienvogel sich anscheinend damit abgefunden hatte, dass er gefangen war. Vielleicht hatte er einmal die Freiheit gekannt, aber das Pech gehabt, irgendwo in Frankreich oder Italien an einem Leimstab zu fliegen und danach von einem Händler auf dem Vogelmarkt verkauft zu werden. Vielleicht war er auch schon in Gefangenschaft geboren worden. Willem schien sich dessen nicht bewusst zu sein, dass das Leben in einem Käfig unnatürlich und beschränkt ist. Anscheinend wusste er es nicht besser und wollte es vielleicht auch nicht anders mehr. Sein Leben in Gefangenschaft war für ihn normal geworden. Es war kein Leben. Es war höchstens noch ein Existieren, denn fliegen konnte er nicht mehr. Und plötzlich sah ich die Parallele. Wie viele Menschen gibt es doch, die genau wie Willem gefangen sind, denen das Leben die Flügel gestutzt hat und die hinter unsichtbaren Gitterstäben eingesperrt sind. Als einzigartige Geschöpfe Gottes hätten sie das Recht, mit erhobenem Haupt und kräftigen Flügelschlägen ihre Bahn zu ziehen. Aber sie werden durch ihre Lebensumstände gebremst. Sie sind verletzt und gebrochen durch schmerzliche Ereignisse oder Erfahrungen. Sie sind niedergedrückt von Kummer und Schmerz oder dunklen Geheimnissen, Scham, Schuld. Sie sind verstrickt in das Netz ihrer eigenen Unfähigkeit und sie haben nicht die Kraft, sich daraus zu befreien. Ihre Welt ist durch all dies so klein geworden. Sie leben ein armseliges, bestrengtes Leben. Und im Laufe der Jahre aber haben sie sich daran gewöhnt. So ist es nun einmal. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Manchmal singen sie ein Lied, vielleicht in Moll, aber doch ein Lied. Manchmal ist es ein Lied voller Sehnsucht und Melancholie. Ein Lied voller Heimweh nach dem, was war oder was hätte sein können. Voller Sehnsucht nach Zuhause. Vor gut 2000 Jahren ist er auf diese Erde gekommen, Jesus, der Sohn Gottes. Er war eine auffällige Erscheinung, ein starker Mensch, der über außergewöhnliche Autorität verfügte. Er sagte, dass er gekommen sei, um den Menschen Leben und Fülle zu schenken, Überfluss. Überfluss an guten Dingen, Überfluss an Hoffnung, die uns Menschen wirklich singen lässt. Überfluss an Trost und Kraft, die uns aufrecht stehen lassen. Überfluss an Frieden, der uns über Unruhe und Rastlosigkeit erhebt. Überfluss an Liebe, die Flügel schenkt. Er nannte sich Heiland, Retter, Befreier. Er kam, um uns Menschen von dem Joch unserer falschen Entscheidungen, unserer negativen Taten, unserer Scham und Schuld zu befreien. Er kam, um uns Flügel zu geben und schenkte uns seinen Geist, der uns wie ein starker Wind helfen soll, aufzusteigen und zu fliegen. Nicht vogelfrei, nicht den willkürlichen Mächten und Kräften dieser Welt ausgeliefert, sondern getragen von Gottes ewigen Armen auf dem Weg zu unserer Bestimmung. Von der Gefangenschaft in die Freiheit. Von einem menschunwürdigen Dasein zu einem erfüllten Leben und all dies durch die Verbindung zu ihm. Kommt her zu mir, sagte er. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe schenken. Kommt her zu mir alle, und ich werde euch zeigen, was wahre Freiheit ist, denn ich, der Sohn Gottes, mache Menschen wirklich frei. Als er starb, nahm er die Gitterstäbe mit. Als er vom Tod auferstand, machte er die Tür zum Leben weit auf. Wer an ihn glaubt, darf seine Flügel ausbreiten und in die Freiheit fliegen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wie gut meinst du es mit uns? Und wie träge und unwillig sind wir oft, um das überhaupt zu sehen, um das wahrzunehmen. Wie gefangen von unserem Alltag, wie gehemmt von unserem Aber. Aber das geht nicht. Aber das lässt sich nicht mehr verändern. Aber da lässt sich nichts mehr machen. Und du, Herr Jesus, stehst über all diese Dinge, du, der Sohn Gottes. Und du, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben euch uns zur Verfügung gestellt, wollen in unserer Mitte leben, mit uns gehen, uns beflügeln. Herr, schenke das, dass wir nicht hängen bleiben in unserer Hilflosigkeit, sondern dass wir wirklich mit dir rechnen und das lernen und üben, uns auszustrecken nach deinen Verheißungen, nach deinem Leben in unserem Leben, nach deiner Kraft, nach deiner Freude. Herr, wir haben dich so oft beschämt und wir sind uns das bewusst, wenn wir das hier lesen, dass wir dich auch öffentlich beschämt haben, wenn wir in Unglauben und Hilflosigkeit stecken geblieben sind und nicht mit dir gerechnet haben. Und Herr, du kennst unsere Mauern, du kennst die Riesen in unserem Leben, du kennst die Städte, wo wir denken, die können wir nicht einnehmen, die lassen sich nicht einnehmen. Und wir beten, Herr, schenke, dass wir uns aufrichten, dass wir gehen und sehen und nehmen und einnehmen, damit wir nicht Wüstenkinder bleiben, sondern Kindern der Verheißung. Herr, schenk uns Augen, die deine Wirklichkeit sehen. In Jesu Namen. Amen. Amen.